Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Monika Bargit und ich begrüße Sie und unseren heutigen Referenten, Pfarrer Anton Wagner aus Laugner, ganz herzlich zur Katechismusreihe. Bei uns geht es heute um die Beichte. Das ist für viele Menschen kein angenehmes Thema. Sehr oft waren sie nur ein einziges Mal beichten, und zwar vor der Erstkommunion. Danach haben sie das vertrauliche Gespräch mit einem Priester, das Sündenbekenntnis und die Buße gemieden. Der Gedanke an einen engen, dunklen Beichtstuhl macht vielen Erwachsenen heutzutage Angst. Antworten darauf finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Katechismus der katholischen Kirche in den Nummern 1420 bis 1429 auf den Seiten 388 bis 390 der Neuauflage von 2003. In Nummer 1420 steht in der Tat, dass die Taufe ein Zeichen und Sakrament der christlichen Initiation ist, durch das wir das neue Leben in Christus erhalten. Doch das allein gibt den Kritikern der Beichte noch lange nicht recht. Was uns die weiteren Abschnitte des Katechismus über das Verhältnis und Wirken von Taufe und Beichte sagen, das betrachtet jetzt mit uns Pfarrer Anton Wagner. Willkommen, Herr Pfarrer Wagner, zu dieser Sendung.
Grüß Gott, Frau Bargit. Und grüß Gott, meine liebe Hörerinnen und Hörer. Also, ich werde Ihnen nun auch meine Gedanken mitgeben, wie schon angedeutet ist. Zunächst zu meiner Alltagserfahrung gehört, dass zwei Probleme viele Katholiken beschäftigen. Die erste Frage: Warum soll ich überhaupt noch beichten, Herr Pfarrer? Ich habe doch keine Sünden. Und die zweite: Und die Beichte hilft mir ja nichts. Schon lange beichte ich das Gleiche und nichts ändert sich in meinem Leben. Beichten ist doch sinnlos. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, beide Anliegen nehme ich sehr ernst. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähnliche Probleme. Daher wollen wir versuchen, in dieser Sendung der Frage nachzugehen, wozu gibt es ein Sakrament der Versöhnung nach der Taufe? Der neue Mensch nach der Taufe. Wie wir in früheren Sendungen gehört haben, werden wir durch die Taufe zu neuen Menschen. Das drückt der Diakon bzw. der Priester nach der Taufe vor der Überreichung des weißen Kleides mit folgenden Worten aus. Ich zitiere: In der Taufe bist du eine neue Schöpfung geworden und hast, wie die Schrift sagt, Christus angezogen. Das weiße Kleid sei dir ein Zeichen für diese Würde. Bewahre sie für das ewige Leben. Ende. Was heißt das? Nach der Taufe bin ich ein neuer Mensch geworden. Vermutlich könnte uns darauf ein Erwachsener eine treffende Antwort geben, der in der Osternacht getauft wurde. Es könnte wirklich sagen: Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Da wir aber als Kleinkinder getauft wurden, haben unsere Eltern wohl keinen Unterschied erkannt. Aber Gott hat uns als seine Töchter und Söhne angenommen, gleichsam adoptiert. Wir sind in der Gottesfamilie eingetreten, darin aufgenommen. Daher sind wir neue geistliche Menschen. Nun kommt aber ein Problem. Christus kann als Gottmensch nie sündigen. Wie der Apostel sagt: Jesus Christus war in allem uns gleich, außer der Sünde. Wenn wir durch die Taufe Christus angezogen haben, also Kinder Gottes geworden sind, sollten wir ebenfalls nicht sündigen können. Doch die tägliche Erfahrung lehrt uns, dass wir von diesem Ideal weit entfernt sind. Wir sündigen leider. Ist dann also Gott machtlos? Wenn wir tatsächlich der Sünde auf Gedeih und Verderb ausgeliefert wären, wo bleibt dann Christus, den wir als Gewand angezogen haben und in uns wohnt? Dürfen wir mit Recht fragen. Warum hilft er uns nicht? Kann er nicht helfen? Will er nicht helfen? Diese Fragen dürfen wir ihm stellen. Welche Antworten wird uns der Herr wohl geben? Seine erste Antwort könnte lauten: Gott warnt dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Gott zeigt dir Auswege. Gott bietet dir seine Hilfe an. aber du hörst nicht auf Gott, weil du ihm einfach überhörst. Du übergehst sein Hilfsangebot. Oder der Herr könnte sagen, du hörst mich, du hörst Gott in deinem Gewissen, aber die Verlockung ruft stärker, ruft lauter und du folgst ihrem Ruf. Du hast den angenehmeren, den bequemeren Weg gewählt. Oder Gott könnte schließlich sagen, Gott muss deine Freiheit und die Freiheit aller Menschen respektieren. Selbst dann, wenn der Mensch die Freiheit missbraucht. Mir scheint, dies kann uns vor allem bei Verbrechen große Probleme bereiten, denn wir fragen unwillkürlich, wie kann Gott das zulassen? Warum lässt Gott die modernen Diktaturen am Leben, die das Blut Unschuldiger vergießen? Warum das alles? Wir werden später versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Doch grundsätzlich gilt, der Herr, der in uns wohnt, bietet uns an, nicht nur seine Hilfe, sondern auch ein Heilmittel, wenn wir die falsche Wahl getroffen haben und gesündigt haben, nämlich das Sakrament der Buße. Und dazu schreibt der Katechismus wörtlich, ich zitiere, das in der christlichen Initiation erhaltene neue Leben hat jedoch die Gebrechlichkeit und die Schwäche der menschlichen Natur nicht behoben und auch nicht die Neigung zur Sünde, die sogenannte Konkupiszenz. Diese verbleibt in den Getauften, damit sie sich mit Hilfe der Gnade Christi im Kampf des christlichen Lebens bewähren. In diesem Kampf geht es darum, zur Heiligkeit und zum ewigen Leben umzukehren, zu denen der Herr uns beständig ruft. Soweit der Katechismus. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige Gedanken zum sittlichen Leben nach der Taufe. Die Taufe macht uns zwar im Innern zu neuen Menschen, wie wir oben gehört haben, aber sie befreit uns nicht von unserer Menschennatur. Wir werden also keine Engel. Sie befreit uns nicht von unseren körperlichen Anlagen. Wir können also nach der Taufe keine besseren Leistungen erbringen. Und sie befreit uns nicht von unseren schlechten Anlagen. Wir können also auch nach der Taufe lügen oder stehlen oder betrügen. Das heißt, auf irgendeine Weise bleibt auch unsere sittlichen Schwächen erhalten. Sie werden jedoch irgendwie gemindert. Diese Verringerung oder Beherrschung ist bereits ein Geschenk Gottes, was wir auch Gnade nennen dürfen. Die Neigung zur Sünde ist die Konkupiszenz. Also auch nach der Taufe steckt in uns eine geheimnisvolle Neigung zum Bösen, zur Sünde. Wir liebäugeln mit dem Bösen. Das Böse fasziniert uns, lockt uns und verlockt uns. Es zeigt sich uns in den schillerndsten Farben. Es übertönt mit seinem Lockruf das zarte Mahnen Gottes zum Guten. Daher stehen wir auch als Getaufte nicht außerhalb des Einflussbereiches der Sünde, sondern in ihrem Einflussbereich. Zwei Mächte ringen nämlich in uns. Von Christ zeigt sich das, dass wir gleichsam zwei Seelen in uns haben. Gott wirbt um uns und das Böse wirbt um uns. Wem sollen wir folgen? Das ist auch das Leid des Apostel Paulus, wie er im Römerbrief schildert. Auch er stöhnt unter diesem Dilemma, wenn er schreibt, wörtlich, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Es ergibt sich also, dass ich mit meiner Vernunft dem Gesetz Gottes diene, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Soweit Paulus. Paulus spricht also von unserer Erfahrung. Auch als Getaufte sind wir der Macht der Sünde ausgeliefert. Und die Sünde scheint leider öfters die besseren Karten zu haben. Und das ist der Preis der menschlichen Freiheit. Es bleibt für Paulus ein Geheimnis, dass er, der doch von Christus ganz gefüllt, ganz fasziniert, ganz voll ist, immer noch das Böse in seinem Leib spürt und sich vielleicht vom Bösen auch verführen lässt. Aber zugleich gibt er sich und uns eine wunderbare Antwort. Er fragt: Wer wird mich von diesem Leib und diesen Leiden befreien? Und er gibt die Antwort: Christus wird es tun. Das heißt, als Getaufte sind wir nicht allein. Christus kämpft auf unserer Seite diesen geistigen Kampf mit. Aber warum kämpft er nicht so kräftig, dass wir nicht mehr sündigen müssen? Könnten wir ihn fragen. Und seine Antwort: Gott, also Christus, respektiert unsere Freiheit ohne Wenn und Aber. Christus manipuliert uns nicht zum Guten, er zwingt uns nicht zum Guten. Christus mahnt und lockt uns zum Guten, aber mit einer sehr zarten Stimme, die von anderen Verlockungen übertönt werden kann. Hier handelt allerdings Gott anders, als wir Menschen handeln. Warum hindert uns also Gott nicht vor dem Sündigen? Meine Antwort: Weil ihm unsere Freiheit so viel bedeutet. Weil er um unsere Liebe wirbt. Liebe aber ist nur im Raum der Freiheit wirkliche, ehrliche, menschliche, gottgemäße Liebe. Andernfalls hätte uns Gott als Marionetten erschaffen, die ständig an seiner Leine hängen und das tun müssen, was er will. Doch Gott gibt Hilfe. Gott lässt uns nicht in die Sünde laufen. Gott spricht zu uns durch die Umstände oder durch Menschen, die uns vor dem Bösen warnen. Und vor allem durch das gut gebildete Gewissen, das uns zum Guten mahnt. Unser Problem ist dann doppelt. Wir müssen diese Mahnungen hören und wir müssten diesen Mahnungen Folge leisten, damit wir den Verlockungen zum Bösen nicht nachgeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder wird mir die Frage gestellt: Herr Pfarrer, ist eine Versuchung Sünde? Daraufhin kann ich klar antworten. Es könnte sein, dass wir ja Engel sein wollen, die ohne jegliche Versuchung durch das Leben gehen wollen. Nein, ich behaupte, solange wir leben, werden wir versucht. Wir sind dabei in bester Gesellschaft, denn auch Jesus, als er 40 Tage lang in der Wüste weilte, wurde vom Teufel dreimal versucht. Dreimal konnte er der Versuchung widerstehen. Daher sind Versuchungen nie und nimmer Sünde. Sie lassen uns allerdings staunen, wie viel negative Energie in uns noch steckt. Der Ruf Jesu zur Umkehr, es ist bezeichnend für die menschliche Situation und für Jesus, dass er nach dem Markus-Evangelium seine Predigttätigkeit mit den Worten beginnt: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das heißt, Jesus ist überzeugt, dass wir auf dem falschen Wege sind und daher umkehren müssen. Stimmt das? Sind wir wirklich auf dem falschen Weg, dürfen wir uns fragen. Ich nehme nur den Weg Jesu, wie Matthäus ihn in der großen Gerichtsrede schildert. Sie kennen vielleicht diese Worte, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt, ihr habt mich begleitet. Ich war obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Das heißt, Der Weg Jesu führt nicht direkt zum Vater, sondern über den bedürftigen Menschen zum Vater. Gehen wir wirklich diesen Weg? Wenn ein Bettler vor unserer Haustür steht? Das Streben nun nach Umkehr. Der Katechismus schreibt dazu: Das Streben nach Umkehr ist nicht nur eine Tat des Menschen, sie ist die Regung eines zerknirschten Herzens, das durch die Gnade dazu gebracht und bewegt wird, der barmherzigen Liebe Gott, der uns zuerst geliebt hat, zu entsprechen. Das ist ein schwerer Satz. Ich will ihn versuchen zu erläutern. Der Katechismus spricht von einem inneren Vorgang im Herzen des umkehrwilligen Sünders. Er spricht von einem zerknirschten Herzen. Der Begriff des zerknirschten Herzens fehlt meist in unserer alltäglichen Umgangssprache. Was ist denn damit gemeint? Ein Beispiel. Wenn ich ein Kind beim Stehlen ertappe, dann ist es meist recht verlegen, beschämt und kann sogar erröten. Die böse Tat treibt dem Kind die Schamröte ins Gesicht. Warum? Weil ich ein wenig ins Innere des Kindes schauen durfte. Im Innern sehe ich einen ganz kleinen Dieb verborgen. Das Herz ist wegen dieser Entdeckung beschämt. Man kann auch sagen, zerknirscht. Ähnlich ist es mit dem zerknirschten Herzen. Das ist in ihm eine tiefe Schicht, tiefer als die Psyche des Kindes. Es ist die Schicht, in der ich vor Gott ohne Schminke erscheine, dastehe. Mein Herz schämt sich vor dem guten und reinen Gott. Übrigens, das ist auch meist der Grund, wie mir scheint, warum wir nicht gerne zum Beichten gehen. Ich will einen Menschen nicht mein Inneres zeigen. Davor schäme ich mich. Wieder ein Vergleich. Wenn ein Kommunionkind in der Frühe des Kommuniontages sich über das blütenweiße Kommunionkleid den Kaba ausschüttet, wird er das Kind nie mit diesem Kleid an der Feier teilnehmen, weil es sich schämt. Übertragen auf unser Leben mit Gott heißt das, wenn nun unsere Geistseele bekleidet mit dem weißen Kleid der Taufe ohne Fehl und Makel ist und durch eine Sünde gleichsam einen Fleck darauf erscheint, dann schämt sich die Geistseele vor Gott. Es kommt die Zerknirschung zustande. Sie möchte sich vor Gott verstecken, wie nach dem Paradiesbericht Adam und Eva sich verstecken wollten, nachdem sie gesündigt hatten und sich vor Gott schämten, weil sie nackt waren. Nackt waren sie natürlich auch zuvor und hatten sich nicht geschämt. Aber nackt bedeutet hier, dass sie Gott in ihrem Innern nun sieht, und zwar auch als Sünder. Liebe Hörerinnen und Hörer, während sich also Adam und Eva vom schlechten Wissen geführt vor Gott versteckten, lehrt Jesus uns einen Gott, vor dem wir uns wegen unserer Sünden nicht verbergen müssen, sondern zu dem wir kommen dürfen. Das wohl schönste Gleichnis, das Jesus dazu erzählt, ist das vom sogenannten verlorenen Sohn oder barmherzigen Vater. Sieh, liebe Hörerinnen und Hörer, erinnern sich vielleicht daran. Der jüngere Sohn vergeudet sein ganzes Geld. Als zerlumpter Bettler kehrt er zum Vater zurück. Das Überraschende in diesem Gleichnis ist, dass der Vater nicht von seinem Sohn nun Rechenschaft fordert, nicht einen harten Richterspruch spricht: Geh weg von mir, ich will nichts mehr von dir hören, sondern ihn sofort die verlorene Sohneswürde wieder schenkt. Der Sohn hatte das Gesicht des guten, braven Menschen verloren. Der Vater gibt ihm zurück im Zeichen des festlichen Kleides und des Ringes, den er ihm ansteckt. Wohlgemerkt, aus reiner Güte und Liebe, gleichsam gratis. Und das heißt Gnade. So ist Gott. So sollen wir uns ihm nahen. So verfährt er auch mit uns. Wohlgemerkt, der Sohn ging zum Vater heim. Er musste umkehren. Wir gehen zur Beichte, kehren um. Das heißt, für Gott ist die Sünde nicht das Problem. Sei sie auch noch so groß. Für Gott ist der Mensch ein Problem, der nicht zu ihm umkehrt und um Vergebung bittet. Der vielleicht meint, Gott will oder kann ihm nicht verzeihen. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist ein unbegreiflich barmherziger Vater, der niemanden fallen lässt. Wenn ich falle, so falle ich in seine Hände. Seine Liebe zu uns kennt keinen Kündigungsgrund. Dieses Wissen, diese Sicherheit wirkt auf uns befreiend und wird in der Beichte wunderbar erfahren. Nun haben wir aber ein Problem, sich selbst nicht verzeihen können. Denn leider gibt es auch Menschen, die sich selbst nicht verzeihen können. Sie meinen, ihre Schuld sei so groß, dass selbst Gott nicht verzeihen kann. Und sie verzeihen sich selbst nicht. In Seelsorgegesprächen versuche ich, zwei Dinge zu vermitteln. Erstens, Gott kann verzeihen, Gott will verzeihen, Gott verzeiht jedem, der mit Reue zu ihm kommt. Zweitens sage ich, Sie müssen sich aber auch selbst verzeihen, so schwer es Ihnen fällt. Nur ein Beispiel. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nie in diese Lage kommen. Eine Frau fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Dorf. Ein Kind springt auf die Straße. Das Unglück ist geschehen. Das Kind ist tot. Eine Frau, die selbst Kinder hat, wird schuldig am Tod eines anderen Kindes. Sie droht, mit dieser Schuld ihr Leben lang nicht fertig zu werden. Obwohl sie schon mehrmals darüber in der Beichte gesprochen hat, obwohl sie ärztliche Hilfe erhalten hat, sie will nicht mehr leben. Sie will aus dem Leben scheiden. Kann sie mir vertrauen? Kann sie Gott vertrauen? Wir beten am Schluss um den Heiligen Geist. Gib ihr den Segen, damit er diese beklagenswerten Frau helfe, über dieses Unglück hinwegzukommen und von den Selbstvorwürfen und Ängsten befreit zu werden. Da sage auch ich, meine Lieben, hier hilft nur noch das Beten. Denn auch dieses Unglück, das ich mir selbst nicht verzeihen kann, kann mit der Hilfe Gottes geheilt werden, um dieser beklagenswerten Frau eine Zukunft eröffnet werden. Und dann die Freude an der Vergebung. Gott will nicht den traurigen Christen. Jesus hat keine Trauerbotschaft verkündet, sondern die Frohbotschaft. Diese Freude, so hoffe ich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kehrt zurück, wenn Sie die Erfahrung des verlorenen Sohnes gemacht haben. Der Vater hält ein Festmahl mit ihm, dem Sohn, und mit ihnen. Oder wie Jesus an anderer Stelle sagt, im Himmel herrscht größere Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Nochmals zu der Frage, wozu gibt es ein Sakrament der Versöhnung nach der Taufe? die Antwort. Weil Gott uns nicht fallen lässt, sondern die größte Freude daran hat, Erlöste, Befreite, frohe Christen zu sehen. Weil Gottes Liebe nie die Türe zuschlägt. Aus dieser Freude heraus kann dann die wunderbare Freude am Glauben entstehen. Und ich darf zu Gott sagen, wie ein Verliebter zu seiner Geliebten sagt, ich bin froh, dass es dich gibt. Ohne dich wäre ich arm dran.
Sie hören die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute haben wir die Nummern 1420 bis 1429 im Katechismus der katholischen Kirche betrachtet. Vielen Dank an unseren Referenten Pfarrer Anton Wagner aus Laugna für seinen Impuls über die Notwendigkeit der Buße und des christlichen Sakramentes der Versöhnung. Und wenn Ihnen, liebe Hörer, diese Sendung gefallen hat, dann können Sie die Sendung nochmals anhören oder auch weiterempfehlen. Beim CD-Dienst von Radio Horeb haben Sie Gelegenheit, sich eine Aufzeichnung zu bestellen. Gerne stellen wir Ihnen die heutige Sendung auch im Internet wieder als Download und Podcast zur Verfügung. Gehen Sie dazu einfach auf unsere Homepage www.horeb.org. Den Link zu unseren Podcasts finden Sie gleich oben rechts auf der Startseite. Zum Schluss dieser Sendung möchten wir Sie, Herr Pfarrer Wagner, gerne noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Gerne darf ich Ihnen diesen priesterlichen Segen mitgeben. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, der Heiligen, segne Sie, behüte Sie und begleite Sie alle, der Allmächtige, der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Ihnen, liebe Frau Baget, noch einen gesegneten Tag und viele, viele frohe Stunden.